Ja, wir haben letzte Woche eine kleine Predigtserie begonnen, in der es um Begegnungen mit Jesus Christus geht, Menschen, denen Jesus begegnet und für die diese Begegnung richtungsweisend wird, wegweisend wird. Und die Frage, die uns in dieser Serie beschäftigt, ist die Frage, welche Richtung können diese Begegnungen auch uns heute geben? Auf welchen Weg setzen sie uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde? Heute kommen wir zu einem Text, zu dem ich zunächst mal eine kleine Vorbemerkung machen möchte. In vielen Bibelübersetzungen findet man an genau diesem Abschnitt so ein kleines Sternchen, oder aber der Text steht komplett in eckigen Klammern. Es liegt daran, dass dieser Text in den frühesten Handschriften, die es von diesem Johannesevangelium gibt, nicht enthalten war. Und in den späteren Handschriften findet man ihn dann, teilweise an der Stelle, wo wir ihn auch heute lesen, nämlich nach Vers 52 in Kapitel 7, oder aber man findet ihn auch drangehängt am Ende vom Johannesevangelium. Wir können also nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser Text oder ob diese Verse wirklich ursprünglich zum Johannesevangelium dazugehört haben. Aber der Text steht in unseren heutigen Bibeln und ich möchte auch gerne über ihn predigen, weil dieser Abschnitt wird zum ersten von Bibelwissenschaftlern als sehr früher Text angesehen. Ihm wird quasi unzweifelhafte Historizität zugesprochen, wie es ein Kommentator auch formuliert. Dann wurde er auch durch die Kirchengeschichte hindurch immer als ursprünglicher Text angenommen. Und vor allem erkennen wir auch sehr deutliche Parallelen darin, die wir auch sonst bei Jesus beobachten können. Das heißt, auch wenn wir nicht wissen, ob Johannes jetzt diesen Text geschrieben hat, selbst wenn er aus einer anderen Feder stammen sollte, er wird als authentischer Bericht über Jesus angesehen und deshalb lohnt es sich einfach, drüber nachzudenken. Also falls du jetzt irgendwann mal über diese Klammern stolperst, gibt auch noch am Ende vom Markus-Evangelium einen Text, dann hast du jetzt ein bisschen Hintergrundinformation, einfach mal so als Vorbemerkung. Ich will euch jetzt aber gar nicht mit wissenschaftlicher Textforschung langweilen, das interessiert vermutlich nur einen sehr geringen Teil, sondern viel spannender ist natürlich der Inhalt dieses Textes. Denn was wir hier im Text sehen, ist etwas Typisches für Jesus Christus. Es ist eine gute Beschreibung für das, was er bewirkt hat, und auch eine gute Beschreibung, was die Wirkung des Evangeliums, des christlichen Glaubens insgesamt ist. Was bewirkt es? Es beunruhigt die Ruhigen. Es beunruhigt die Ruhigen. Also es lässt die nervös werden, die sich ihrer Lebenssache sicher sind. Jesus beunruhigt die Ruhigen und zum anderen, er beruhigt die Unruhigen. Menschen, die sich innerlich unsicher sind, nervös, unruhig, denen gibt Jesus Ruhe. Lässt sich ganz oft und immer wieder beobachten. Was das bedeutet und dass beides zugleich auch auf uns zutreffen kann, das finden wir hier im Text, drei Abschnitte dazu. Ich möchte zuerst was zur Situation sagen, die wir hier vorfinden. Dann zweitens, Jesus beunruhigt die Ruhigen. Und dann drittens, er beruhigt die Unruhigen. Zunächst was zur Situation. Es wird hier eine Frau zu Jesus gebracht, die vermutlich liiert war. Verlobt, verheiratet. Und diese Frau wird jetzt dabei beobachtet, wie sie mit einem anderen Mann, der nicht ihr Mann war, geschlafen hat. Dass man es nicht tun soll, das steht nicht nur in den 10 Geboten, sondern auch an zwei anderen Stellen im Alten Testament, wo dann auch das Strafmaß genannt wird, nämlich Tod durch Steinigung. Und so streng jetzt dieses Gesetz war, so streng war auch die Forderung, dass wirklich, wirklich nur die Schuldigen bestraft werden und dass die Tat unbedingt bewiesen werden muss. Also es hat nicht gereicht, jemand anzuschuldigen, sondern das musste wirklich bewiesen werden. Das heißt mindestens zwei Zeugen. Und deshalb wurde es auch äußerst selten durchgeführt. Auch wenn man so die biblischen Berichte durchschaut, Ehebruch ist gar nicht mal so selten. Es kommt bei weitem nicht immer zur Steinigung. Das einfach mal zur Einordnung. Das heißt, die Ankläger in unserem Text, die müssen jetzt tatsächlich Beweise gehabt haben. Das muss ganz klar gewesen sein, dass diese Frau tatsächlich kurz vorher außerehelichen Sex hatte. Nun, ich denke, dass diese Dramatik, die in dieser Situation vorhanden war, höchstens so eine kleine Hand von uns wirklich nachempfinden kann. Die Todesstrafe wird vermutlich niemand nachvollziehen können. Ist einfach nur absurd für uns. Für manche vielleicht sogar ein Grund, am liebsten aufzustehen und rauszugehen. Ja, über was für komische Texte reden wir hier eigentlich? Wir sind noch im 21. Jahrhundert. Aber ich glaube, wir können uns auch nicht so richtig in die Todesangst hineinversetzen, die diese Frau gehabt hat. Oder wir verstehen auch nicht so ganz, warum diese Ankläger das hier machen, so auf dieses Strafmaß zu pochen. Und selbst bei Jesus haben wir vielleicht unsere Fragezeichen, warum man nicht einfach sagt, Mann, Leute, was soll der ganze Quatsch hier? Lass die Frau doch gehen. Ich behaupte mal, der Text ist ganz schön weit weg von uns. Aber ich versuche ihn uns mal ein bisschen näher zu bringen, auch diese Dramatik näher zu bringen, indem ich die Geschichte mal nach heute hole und auch etwas ausschmücke. Nehmen wir mal folgenden Fall an, der zum Teil von mir konstruiert ist, aber auch nur zum Teil. Es sind zwei befreundete Familien, jeweils Mann und Frau mit Kindern. Man kennt sich im Rahmen von Gemeinde und die Ehen laufen jetzt nicht wirklich schlecht. Man hat jetzt vielleicht nicht immer die leidenschaftlichsten Zeiten und es haben sich auch so manche Routinen eingeschlichen, aber den beiden Partnerschaften geht's eigentlich insgesamt ganz gut. Warum auch immer genau, die eine Frau und der andere Mann nähern sich irgendwie an. Vielleicht durch die hin und wieder zu zweit verbrachte Zeit nach einem gemeinsamen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht durch manchen Frust auf der Arbeit, wo es irgendwie an Erfüllung fehlte. Vielleicht durch manche schwierige Situation mit den Kindern. Es war so ein Aufmerksamkeitsvakuum entstanden. Vielleicht durch viel Offenheit und Vertrauen eben in dieser bisher noch platonischen Beziehung, Freundschaft. Vielleicht durch zu viel Offenheit und wenig Standhaftigkeit bei erotischem Medienkonsum. Wie auch immer, irgendwie kommt man sich näher und näher, auch gedanklich näher und man denkt die ganze Zeit, es ist doch nur ein kurzer Spuk, das geht auch wieder vorbei. Das will ich doch gar nicht. Und so schnell wie man reingerutscht ist, denkt man, dass man auch wieder rauskommt. Doch es geht weiter, es kommt zur Bettszene. Nicht nur einmal. Und man sagt sich immer wieder, oh, das kriegen wir schon wieder hin, ab jetzt nicht mehr und so weiter, das kriegt schon keiner raus. Dann ist da plötzlich diese Schwangerschaft und es ist klar, es kann nicht der eigene Partner gewesen sein. Der Bauch wächst, es ist kaum mehr zu übersehen und die beiden entscheiden sich, das Kind abzutreiben. Doch wie so oft, die Geschichte kommt ans Licht, Partner sind fassungslos, Kinder sind verstört. Viel Funkstille in den vorher recht lebhaften und fröhlichen Häusern. Das Grundvertrauen ist zerstört und sehr viel Selbstvertrauen auf allen Seiten ist irgendwie wie weggewischt. Und wenn einer der betrogenen Partner sogar ein sehr guter Freund von uns ist oder vielleicht zur Familie gehörte, Bruder oder Schwester, dann behaupte ich, kommen auch den rationalsten Menschen Tränen über diesen Zerbruch. Über das, was da alles kaputt gegangen ist und kaputt geht. Über den unglaublichen Mist, der da passiert. Soweit dieser angenommene Fall, der wie gesagt nur zum Teil konstruiert ist, aber der uns, glaube ich, die Dramatik von dem Text nochmal ein bisschen näher bringt. Denn manches dieser Geschichte kann tatsächlich auch auf die Frau damals zutreffen. Nämlich, dass da Familien involviert waren auf beiden Seiten. Dass da tiefe Vertrauensbrüche bei Partnern und Kindern und Verwandten entstanden sind. Klar, dieses Detail der Abtreibung eines Kindes, bei dem man schon Herztöne hört, das passt jetzt nicht in den Text hier rein, aber ich habe es mal mit hineingenommen, um uns deutlich zu machen, dass da wirklich was kaputt gegangen ist. Und es nicht nur um ein bisschen Herzschmerz geht. Auch um gedanklich uns diesem so absurden Teil der Steinigung vielleicht zumindest ein bisschen nähern zu können. Also das ist die Situation, eine Frau ertappt beim Ehebruch und es ist viel kaputt gegangen. Die Tat ist klar, das Verbot und die Strafe im Gesetz ist klar und jetzt soll Jesus bitte seine Meinung dazu sagen. Was sagst du nun dazu? Und dann steht in Vers 6 noch ein kleiner zusätzlicher Hinweis, nämlich dass die Ankläger ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen wollen. Es war also eine Art Falle. Eine Falle. Aber in was für eine Falle steckt Jesus jetzt hier bitte? Nun, Jesus war ein gesetzestreuer Jude. Er hatte ein großes Anliegen, dass Ehen und Familien geschützt werden. Er war sozusagen ein Menschenfreund, dem das Heilsame der Gebote sehr am Herzen lag. Und er behauptete sogar indirekt, selbst diese Gebote ins Leben gerufen zu haben. Also würde er diese Frau einfach laufen lassen, würde er gegen das Gesetz verstoßen und sich selbst untreu werden. Gleichzeitig bezeichnete sich Jesus aber auch als der Messias, der Heilung und Erlösung bringen würde. Und seine Worte und Taten waren voller Gnade, voller Vergebung, voller Annahme und voller Heilung. Wenn er die Frau hier verurteilen würde, dann würde das auch nicht passen. Also wie er sich auch entscheiden würde, er wäre irgendwie nicht konsequent. Ja, es ist eine Falle, ein Dilemma. Und damit wurde Jesus eigentlich vor ein ungelöstes Problem gestellt. Damals ungelöst und ich denke auch heute immer wieder ungelöst, nämlich wie bringt man Gnade vor Recht mit Gerechtigkeit zusammen? Wir suchen in solchen Fällen irgendwie so nach einem weisen salomonischen Urteil, nach Balance, nach Ausnahmen, nach jetzt so, aber dann so. Jesus bringt hier irgendwie durch diese Szene beides zusammen. Wahrheit und Gerechtigkeit auf der einen Seite und Gnade und Vergebung auf der anderen Seite. Beides zusammen. Wie? Wie reagiert er? Mein zweiter Gedanke, Jesus beunruhigt die Ruhigen, die sich ihrer Sache sicher sind. Jesus beugt sich erstmal nach vorne, finde ich ganz interessant, und er schreibt mit dem Finger auf die Erde, wahrscheinlich dort in den Sand. Wir wissen nicht, was er aufgeschrieben hat. Es gibt 1 Million Theorien dazu und Versuche, das zu rekonstruieren. Es spielt einfach keine Rolle, sonst würde es da stehen. Jedenfalls lassen sie nicht locker, diese Leute. Und dann folgt dieser sehr bekannt gewordene Satz, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Was bedeutet das? Zum einen sagt Jesus hier nicht, Strafe ist völliger Quatsch, sondern mit diesem Hinweis, den ersten Stein zu werfen, deutet er schon an, dass da tatsächlich etwas kaputt gemacht wurde, was irgendwie Konsequenzen haben muss. Aber Jesus wendet sich jetzt nicht der Angeklagten zuerst zu, der Frau, sondern er wendet sich zuerst den Anklägern zu. Und hier denke ich, dass Jesus jetzt mit dieser Aussage keine allgemeingültige Aussage machen wollte, ja, dass nur jemand etwas in Frage stellen darf, kritisieren darf oder auch verurteilen darf, wenn er selbst komplett ohne Sünde ist. Ich denke, dass es nicht eine allgemeingültige Aussage ist, sondern ganz speziell in der Situation eine wichtige Aussage. Ich glaube, dass Jesus hier so meint, wie er es ausdrückt, wer von euch ohne Sünde ist. Von euch, die ihr hier steht. Denn es gibt in diesem akuten, konkreten Fall Ungereimtheiten. Wenn tatsächlich der Akt beobachtet wurde von mindestens 2 Zeugen, warum haben sie dann nur die Frau mitgebracht? Wo ist eigentlich der Mann? Ja, das damals viel schwächere Geschlecht, eine Frau, die haben sie herbeigezerrt. Bei der war es leicht, mit dem Finger auf sie zu zeigen, aber wo ist der Mann? Bei dem, was passiert war, war der Mann mindestens genauso involviert. Ja, das passt nicht zusammen. Warum haben sie den laufen lassen? Zudem war es auch nicht gefordert, diese Person, wie es hier heißt, in die Mitte zu stellen. Ja, sie wurde ja öffentlich in die Mitte gestellt. Das war nicht vorgesehen, eine Person in die Mitte, in die Öffentlichkeit zu zerren. Wenn es den Leuten vor allem um Gerechtigkeit ging, um Schuld und Recht, dann hätten sie dieser Frau und ihrer Familie auch einen gewissen Schutz geben können und sie nicht vor allen hinstellen müssen. Sondern das hätten sie auch später an der Seite besprechen können. Also die Leute hatten irgendwie nicht so wirklich reine Gründe. Aber was dann interessant ist, als Jesus ihnen sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen, da gehen sie weg, einer nach dem anderen. Da diskutieren sie nicht weiter, da verteidigen sie sich auch nicht, sondern sie gehen. Aber interessanterweise erst dann. Es wirkt, als ob es da irgendwie eine Art von Einsicht gab. Jesus, dem sie mit diesem Dilemma eine Falle stellen wollten, dieser Jesus bringt sie jetzt selbst in ein Dilemma. Vorher haben sie sich als die Guten verstanden, ja, die konsequent für Recht und Ordnung sorgen, aber in diesem Moment kippt plötzlich die Einschätzung. Ihre Selbstsicherheit fängt plötzlich an zu bröckeln. Es scheint, als hätten sie es vorher nicht so richtig gecheckt, dass auch sie ihren Teil dabei haben. Oder sie waren einfach blind dafür, weil sie rein faktisch ja im Recht waren. Sie waren im Recht und es waren ja auch Menschen, denen eigentlich sehr viel daran lagen, gutes und vernünftiges Leben zu leben, es richtig und gut zu machen. Und vielleicht findest du dich in deinen Aussagen jetzt auch wieder. In der Vorbereitung habe ich nach Bildern für die PowerPoint gesucht und sehr auffällig war, dass unheimlich viele Künstler diese Szene gemalt haben. Unheimlich viele, durch die Jahrhunderte hinweg. Und was mir dann beim Anschauen dieser Gemälde aufgefallen ist, nicht wenige Künstler haben bei der Darstellung der Ankläger sehr unterschiedliche Personen gemalt. Da waren junge und alte Menschen dabei, Frauen und Männer, auch unterschiedlich gekleidet, manche eher prunkvoll, manche eher schlicht bis zerschlissen, manche Selbstsicherheit und Weisheit ausstrahlend, andere wiederum mit starker Mimik, sehr wild gestikulierend. Also wirklich ein bunter Mix und ich hatte so den Eindruck, als wollten die Maler deutlich machen, es betrifft doch eigentlich uns alle. Wir alle finden uns in diesen Anklägern wieder. Das Thema des Textes war nicht nur vor 2000 Jahren relevant, sondern es ist durch die Jahrhunderte hindurch bis heute. Hat eigentlich an Aktualität überhaupt gar nichts verloren. Warum sind wir denn verurteilend im Großen, aber auch im Kleinen? Geht es uns wirklich um die Sache an sich? Warum suchen wir dann so selten heilende Worte und um Einsicht werbende Worte, stattdessen oft harte und ganz klar verurteilende und abgrenzende Worte? Warum konfrontieren wir Menschen nicht in einem geschützten Rahmen, wo es für die Person leichter wäre, sich Dinge einzugestehen und es irgendwie für sich selbst wahrzunehmen? Warum machen wir das immer wieder gerne so, dass andere es auch mitbekommen, dass wir das Gute verteidigen? Warum suchen wir uns oft auch Verbündete? Brauchen wir den Scheinwerfer, der sich dabei schön auf uns richtet, wenn wir anderen in den Schatten stellen? Es ist so leicht, Aufmerksamkeit abzubekommen, wenn die Fehler anderer öffentlich werden. Und es stimmt ja auch, wir können uns selbst ja tatsächlich etwas besser fühlen oder auch ein bisschen sicherer fühlen oder auch als Teil einer Gruppe fühlen, wenn wir die Fehler anderer oft indirekt markieren und hervorheben. Aber was wir dabei oft nicht bemerken in diesem kurzen Augenblick des sich besser fühlens, ist, dass wir uns eigentlich auf den Fehlern von anderen abstützen, um selbst größer und sicherer zu werden. Es geht in der Situation eigentlich nicht um den anderen, sondern um uns. Es geht uns nicht so sehr um die Sache oder um Gerechtigkeit oder um gute, richtige Entscheidungen, schon gar nicht um Heilung, sondern es geht ganz häufig einfach nur um uns. Darum, dass wir als die Guten rauskommen und ein Gefühl der Sicherheit haben können. Im Vergleich zu dem, was hier gerade passiert, stehe ich eigentlich noch gut da. Ich bin auf der richtigen Seite. Ich gehöre zu den Guten. Jesus schafft es hier und ich glaube, er will es auch immer wieder schaffen, dass wir an dieser Stelle unruhig werden. Wo wir meinen, wir hätten es raus, wir seien die Guten, wir hätten die richtige Entscheidung getroffen. Denn unsere vermeintliche Fehlerlosigkeit hat nicht eine Heilung zur Folge, auch keinen Raum zur Erneuerung, sondern oft weiteren Zerbruch. diese vermeintliche Fehlerlosigkeit, jetzt gar nicht unbedingt komplett in unserem Leben, aber auf diesen einen Bereich bezogen, diese vermeintliche Fehlerlosigkeit strahlt nicht Raum zur Ehrlichkeit und Raum zur Umkehr aus, sondern sie macht schlussendlich viel kaputt. Jesus beunruhigt hier die Ruhigen. Die, die meinen, sie hätten alles unter Kontrolle und sie hätten in diesem Lebensbereich die richtigen Entscheidungen getroffen. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Interessanterweise verließen damals die Älteren zuerst diese Szene. Ist eigentlich nur eine kleine Nebenbemerkung, aber ich fand es ganz interessant, mal drüber nachzudenken, denn ich glaube, dass genau das auch das Evangelium bewirkt. Es ist nicht so, dass je länger wir Christen sind und je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto fehlerloser und schuldloser werden wir. Sondern ganz im Gegenteil, je länger wir Christen sind und je mehr wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, desto tiefer und umfassender begreifen wir eigentlich erst unsere Unzulänglichkeiten. Desto mehr Freiheit bekommen wir, uns dem auch überhaupt zu stellen, eben in einem Raum der Gnade. Und desto mehr verstehen wir, wie sehr wir eigentlich auch diese Frau sind, nicht nur die Ankläger. Und damit kommen wir zu drittens, Jesus beruhigt die Unruhigen. Nachdem die Ankläger den Ort verlassen haben, wendet sich Jesus dieser Frau zu. Er stellt zwei Fragen, jedoch nicht nach ihrer Tat, ganz spannend, nicht nach einer Entschuldigung oder Erklärung, die sie irgendwie vorbringen könnte, sondern er fragt nach ihren Anklägern. Frau, wo sind sie? Hat dich jemand verurteilt? Und die Anrede Frau, die wirkt für uns heute irgendwie sehr harsch, aber im damaligen Kontext drückt sie jetzt keine Unfreundlichkeit aus. Jesus hat mal seine Mutter auch mit Frau angesprochen und das in einem Kontext, wo er danach sehr liebevolle und sehr verbindende Worte gebraucht hat. Also keine Distanz, sondern es ist wirklich ein Ausdruck der Hinwendung und des Wahrnehmens. Jesus gibt dieser Frau die Gelegenheit, selbst zu Wort zu kommen. Und mit seinen beiden Fragen macht er es ihr sogar leicht, eine Antwort zu geben. Ja, ihre ersten Worte sind gar nicht schwer. Es ist gar kein Druck, da jetzt irgendwie was aus ihr rauszupressen. Sie kann erstmal aufatmen. Keiner hat's gewagt, ein Urteil zu sprechen. Und so antwortet sie, niemand, Herr. Und in dieser Anrede, Herr, drückt sie ihre Ehrfurcht vor Jesus aus und auch das Wissen, dass er jetzt noch das letzte Wort zu sprechen hat. Und dann sagt Jesus zwei Dinge. Ich verurteile dich auch nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Der zweite Satz ist interessant in Anbetracht der Tatsache, dass die Ankläger der Frau jetzt alle weg sind. Jesus schickt sie mit seiner Aussage weg und doch hat er in gewisser Weise ein ähnliches Verständnis wie diese Ankläger. Ja, sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, auch Jesus sah es als Unrecht an, was sie da getan hatte. Jesus wusste, welche Familien sie damit entzweit hatte und welchen Kindern sie das Grundvertrauen gebrochen hatte, was auch in der Seele ihres Partners gestorben war, auch was für einen Unfrieden sie in sich selbst hatte. Und er fordert sie auf, an dieser Stelle wirklich umzudenken, umzukehren. Er entschuldigt es an der Stelle nicht, sondern er gibt ihr Raum, umzudenken, umzukehren in Überzeugungen und in Handlungen. Ja, wahrnehmen, dass sie ihre Erfüllung an einer Stelle gesucht hat, die das Gegenteil bewirkt hat. Einsehen, dass sie inneren Frieden in einer Beziehung gesucht hat, die schließlich Zerbruch brachte. Wahrnehmen, einsehen, neu handeln. Tue von jetzt an kein Unrecht mehr. Aber im gleichen Atemzug sagt er auch, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst einfach gehen, ich verurteile dich nicht. Was steckt hinter diesem Satz? Einerseits sprach Jesus hier als Rabbi zu ihr. Als einer, der die alttestamentlichen Gesetze auslegte und Urteile für menschliche Angelegenheiten sprechen konnte. Aber bei ihm kommt noch eine ganz andere Autorität dazu. Wir sehen etwas von dieser Autorität auch an der Reaktion der anderen Schriftgelehrten und Pharisäer. Also seine Worte hatten so eine Autorität, dass sie nicht weiter irgendwie rebellisch waren und ihn jetzt als Ketzer quasi gleich mitgesteinigt haben, sondern sie gehen alle weg. Also er muss Vollmacht und Autorität ausgestrahlt haben. Aber diese Autorität zeigt sich besonders auch in Jesu Worten an anderer Stelle. Zum Beispiel an den Worten, die ganz direkt nach diesen Versen geschrieben worden sind. Denn dort sagt Jesus, oder vielleicht soll ich eher sagen, dort behauptet Jesus, ich bin das Licht der Welt. Er sagt dann nicht, meine Lehre ist das Licht der Welt, oder wer tut, was ich sage, findet das Licht, sondern er sagt, ich als Person, ich bin das Licht der Welt, ich selbst. Es ist diese Autorität, und versuchen wir uns mal in diesen faszinierenden christlichen Gedanken jetzt hineinzudenken, auch wenn er schwer zu fassen ist, nämlich der Gedanke, dass Jesus tatsächlich Gott selbst ist in menschlicher Gestalt. Gottes Sohn, tatsächlich das Licht, nicht ein Licht, sondern das Licht. Diese göttliche Autorität hatte er auch. Und wenn das so ist, wenn wir das mal so weiterdenken, dann ist ein Treuebruch, der Ehen zerstört, nicht nur irgendwas zwischen zwei Menschen, sondern es zerbricht etwas, was Gott selbst zusammengefügt hat, wie Jesus das auch an anderer Stelle formuliert. Und dann ist ein Vertrauensbruch, der Kinderherzen ihre Vertrauensgrundlage nimmt, nicht nur etwas zwischen Eltern und Kindern, sondern das trifft auch denjenigen, der diese kleinen Kinderherzen hat schlagen lassen und in die Familie hineingestellt hat. Und dann trifft auch all das, was dieser Treuebruch mit mir selbst macht, nicht nur mich und mein Gewissen, mein Selbstwert, vielleicht auch meine Selbstzweifel, meine Gelassenheit für die Zukunft, sondern es betrifft dann auch den, der mich geschaffen hat und der an mir arbeitet, um mich zu einem schöneren Charakter umzuformen. Also wenn ich Beziehungen und Vertrauen zerstöre, dann trifft es auch immer Gott, den Schöpfer, mit. Und wenn Jesus Gott ist, dann hat es eine wahnsinnig starke Aussagekraft, wenn er hier sagt, ich verurteile dich nicht, du darfst einfach gehen. Dann hat das eine wahnsinnige Aussagekraft. Aber wie ist es möglich? Wie kann er sagen, es ist okay, wenn es nicht okay ist? Denk nochmal mit, Jesus macht das gar nicht. Jesus sagt gar nicht, es ist okay, sondern mit seinem Leben drückt er aus, das, was ihr zu Bruch gehen lasst, das ist so schwerwiegend, dass es quasi meinen Lebensbruch bedeutet, um euch zu vergeben. Ja, es sind genug Konsequenzen da, die ich euch auch nicht abnehmen kann, sagt Jesus quasi, das Aufarbeiten, das lange und harte Zurückgewinnen von Vertrauen, manche Einsamkeitsphasen, vielleicht auch Trennungen für immer, das kann er uns nicht abnehmen. Aber was ich euch geben kann, sagt Jesus quasi, ist die Gewissheit, dass zwischen Gott und euch, zwischen mir und euch, nichts mehr steht. Nichts mehr steht. Und damit hat Jesus mit seinem Leben gezahlt, mit seinem Leib, der gebrochen wurde. Wie wir das im Abendmahl formulieren. Mit seinem Blut, das vergossen wurde, als er am Kreuz starb. Ja, die Brüche, die wir verursachen, haben das Leben von Jesus zerbrochen. Oder anders gesagt, er hat sich brechen lassen, nicht damit die Konsequenzen einfach weggewischt sind, aber damit die Macht gebrochen ist, die unser Herz immer wieder klein halten will und anklagen will. Ja, wir müssen unsere Konsequenzen tragen. Wir und oft auch die, die mit uns verbunden sind, werden die Verletzungen spüren. Wir werden vielleicht unser Leben lang mit Narben leben. Aber durch Jesus Christus dürfen wir von einem Raum erfahren, in dem wir bedingungslose Annahme und bedingungslose Vergebung empfangen. Mitten in dem Zerbruch, mitten in der harten Aufarbeitung und mitten in den Anklagen, die wir immer wieder von Menschen bekommen werden, finden wir einen Gott, dessen Vergebung wir uns ein für alle Mal sicher sein können. Und dieser Satz, sündige von nun an nicht mehr, der gibt uns auch einen interessanten Hinweis, nämlich Sünde ist nicht nur die Tat, sonst hätte er ja einfach sagen können, und jetzt bricht die Ehe nicht mehr. Sünde ist nicht nur die Tat, die wir begehen, nicht nur die Handlung, sondern die Sünde ist das Problem hinter der Handlung. Sozusagen die Sünde hinter der Sünde. Sünde ist das, was uns zum Handeln überhaupt bewegt. Nämlich zuallererst ist es ein Misstrauen Gott gegenüber, ein Unglaube oder ein Nichtglauben. So nach dem Motto, Gott, ich glaube nicht, dass du mein Herz voll machen kannst. Gott, ich glaube dir nicht, dass du meine Sehnsucht wahrnimmst. Ich glaube dir nicht, dass du mir eine Bedeutung geben möchtest. Dass ich mit meinem Leben etwas Bedeutungsvolles sein und werden kann. Ich glaube dir nicht, dass du mich liebst. Und ich glaube dir auch nicht, dass du stolz auf mich bist und ich bei dir geborgen sein darf. Erst wenn ich das in meinem Herzen sage, mich von ihm abwende, erst dann werde ich überhaupt bereit für diese Handlung, die nur noch mich sieht und so viel Gutes zerstört. Aber durch seinen eigenen göttlichen Lebensbruch, durch seinen Tod, gibt er uns die Möglichkeit, Vergebung zu finden. Wenn wir das wollen, neu anzufangen, neu aus ihm heraus zu leben, zu ihm zurückzukehren, sich neu von ihm füllen zu lassen, die Sehnsüchte bei ihm zu stillen und nicht in fremden Beziehungen. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und was im Hintergrund steht, was er vielleicht auch in dem Augenblick gedacht hat, denn das Urteil übernehme ich. An der Stelle möchte ich jetzt gern noch was für die von uns sagen, die bei diesem Text und bei der Predigt weniger an diese Frau denken und wie arm die doch ist, sondern vielmehr sowas wie, weiß Jesus eigentlich, wie weh es tut, verlassen zu werden? Weiß er eigentlich nicht, was es wirklich mit einem macht, wenn einem die Treue gebrochen wird? Also an euch, die ihr euch gerade nicht mitfreuen könnt, für diese Gnade, die Jesus dieser Frau entgegenbringt. Euch möchte ich gerne auf ein Buch aufmerksam machen, und zwar ein Buch, das Desmond Tutu zusammen mit seiner Tochter geschrieben hat. Es heißt Das Buch des Vergebens. Desmond Tutu ist Friedensnobelpreisträger und er war Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. Er hat also von sehr vielen grausamen Ungerechtigkeiten gehört, von kaputten Ehen, von Vergewaltigungen, von Mord, von Kindersoldaten, ... Dieses Buch beginnt er allerdings interessanterweise sehr persönlich mit seinem eigenen Weg des Vergebens. Den eigenen Weg des Vergebens, den er lernen musste. Und er schreibt von seinem Vater, dem er vergeben musste, weil er als Kind immer wieder erlebt hat, wie sein Vater seine Mutter misshandelt hat. Und er beschreibt, dass er sich wie ohnmächtig in dieser Zeit empfand. Ja, er musste zuschauen, wie sein Vater gewalttätig gegenüber seiner Mutter war. Und in diesem Buch wirbt er dann leidenschaftlich dafür, dass man sich auf den Weg macht, Vergebung zu entdecken. Vergebung zu lernen, zu trainieren, eben Vergebung anzustreben. Und dieses Buch beginnt mit einem Gebet, was ich sehr bewegend finde. Und dieses Gebet ist betitelt mit Gebet vor dem Gebet. Gebet vor dem Gebet. Und bevor ich uns das lese, noch ein Gedanke dazu. In den Evangelien wird deutlich, dass es Jesus extrem wichtig war, zu vergeben. Er sagt an einer Stelle, ihr sollt nicht 7-mal vergeben, sondern 77-mal 7-mal. Also auf gut Deutsch immer und immer und immer und immer wieder. Diese Aufforderung zu vergeben, die ist wirklich extrem. Und ich weiß, dass es eine harte Aussage auch für Leute ist, die diesen Schmerz empfinden, weil ihnen Gewalt angetan wurde und Vertrauen gebrochen wurde. Sein Wunsch, dass wir nach Vergebung streben, ist extrem stark, aber weil wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und eben auch für manche Bitterkeit in unserem Herzen und auch für manche Härte in uns drin, bekommen wir die Freiheit, dieses Gebet vor dem Gebet zu sprechen. Ich lese es uns vor, Gebet vor dem Gebet. Ich möchte bereit sein, zu vergeben, aber ich wage nicht, darum zu beten, dass mir diese Bereitschaft geschenkt wird, damit du sie mir nicht schenkst, bevor ich dafür bereit bin. Und ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit dafür, mein Herz zu erweichen. Ich bin noch nicht bereit, wieder verletzlich zu sein, noch nicht bereit, Menschlichkeit in den Augen meines Folterers zu sehen oder zu sehen, dass jene, die mich verletzten, auch geweint haben. Ich bin noch nicht bereit für die Reise. Ich bin noch nicht an dem Weg interessiert. Ich bete das Gebet vor dem Vergebungsgebet. Schenke mir den Wunsch, vergeben zu wollen. Schenke ihn mir noch nicht, aber bald. Also wenn ihr euch noch nicht so richtig mitfreuen könnt über die Gnade, die Jesus bei diesem Treuebruch zeigt, dann seht, Jesus hat nicht gesagt, es ist okay. Er hat nicht gesagt, es ist okay. Sondern er hat gesagt, ich selbst breche zusammen unter euren Brüchen. Und seht ihr, was er damit schafft? Er schafft im Prinzip einen Raum der Heilung und er schafft einen Raum für Erneuerung. Er schafft einen Raum für alle Beteiligten, für die Ankläger und für die Frau, zuallererst sich selbst zu sehen. Zuallererst sich selbst zu sehen. Sich nicht zu definieren über das, was mir angetan wurde, noch mich zu definieren über das, was ich verbockt habe. Auch nicht über das, was ich hinbekomme. Sondern, dass wir lernen, uns in seiner Liebe zu betrachten, von dem, was er tut und getan hat. Uns aus seiner Vergebung heraus zu betrachten. Und darin, denke ich, finden wir eine gute Richtung und einen guten gangbaren Weg, um mit Zerbruch weiterzuleben und daran weiterzuarbeiten. Und auch anderen den Raum dafür zu geben. Nicht nur uns selbst. Aber was wir ganz dringend dafür brauchen, ist die Nähe von Jesus, der sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Amen.